Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinen Gegnern zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig, aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und würde er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden?
Ja, moin.
Jo.
Okay. Moin. genau. Ach, Adi, kannst du mir die Bibel mal geben? Dann kann ich da nochmal rein abgucken. Ja, genau. Wir wollen zu Jesu Füßen sitzen und ja, von ihm lernen. Und Jesus hat hier ein Anliegen gehabt und das hat netterweise Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, uns schon mal so aufgeschlüsselt. Also er verrät uns schon direkt am Anfang netterweise, warum jetzt Jesus dieses Gleichnis erzählt. Das ist Lukas, der hier kommentiert. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Also, wir wissen schon mal direkt am Anfang, worum es hier geht. Das ist gut. Manche Gleichnisse sind nicht so leicht zu verstehen. Und das Ende hier von dem Gleichnis ist auch vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen. Aber an sich ist es ziemlich deutlich. Was ich vorweg schicken möchte, ist, dass unser Gott, dem wir dienen, der Gott der Bibel, der in Jesus Christus sein Volk besucht hat, wie es ein Schreiber der Bibel ausdrückt, dass dieser Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. Er ist der gerechte Gott, der rechtschaffende Gott. Und er liebt das Recht und er hasst die Ungerechtigkeit. Das ist immer wieder offensichtlich, auch im Alten Testament, zum Beispiel in dem Psalm. Nehmen wir mal Psalm 89, 15 zum Beispiel, da steht, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfesten deines Thrones. Die Grundfesten von Gottes Thron. Sozusagen, worauf beruht seine Herrschaft? Nicht auf Gewalt, nicht auf Grausamkeit oder Reichtum oder irgendwas, sondern auf Gerechtigkeit beruht seine Herrschaft. Sein Thron, das sind die Grundfesten, worauf seine Herrschaft ruht. Der Thron als Machtsymbol. Also unser Gott hat Gerechtigkeit, ja, zu seinem Thron gemacht. Das ist wichtig. Er regiert nicht irgendwie. Er regiert nicht heute so, morgen so. Er regiert nach dem Recht. Und er ist gerecht. Und es gibt niemanden, der ihn übertrifft in Gerechtigkeit. Gott liebt die Gerechtigkeit. Er liebt sie und er liebt es, Gerechtigkeit zu sehen unter den Menschen. Er wollte von Anfang an, dass die Menschen gerecht, gut miteinander umgehen, fair. So, dass jeder zu seinem Recht kommt. Dass jeder des anderen Recht wahrt. dass niemand des anderen Recht unterdrückt. Gott liebt Gerechtigkeit. Wenn ihr zum Beispiel Psalm 82 lest, manche Nerds kennen den, hier geht es um Gott, der in der Götterversammlung steht. Gott steht in der Götterversammlung, heißt es da in Vers 1. Kann einer diesen Knopf drücken? Cool, danke. Gott steht in der Versammlung der Götter oder in der Gottesversammlung und Gott sagt dann Folgendes, gerichtet an diese Versammlung, an die, die dort mit ihm sind. Er sagt, wie lange noch wollt ihr ungerechte Urteile fällen und die gottlosen Verbrecher begünstigen? Schafft Recht den Schutzlosen und Weisen. Sorgt dafür, dass den Unterdrückten und den Armen Gerechtigkeit zuteil wird. Befreit die Schutzlosen und Bedürftigen. Entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Es ist etwas umstritten, mit wem Gott hier redet und wen Gott hier meint. Viele glauben, es sind Richter, zu denen er hier redet. Menschen in Verantwortung für andere Menschen und Gott tadelt sie und sagt, wie lange soll das noch so weitergehen mit euch, dass ihr im Grunde das Recht mit Füßen tretet, dass ihr es zulasst, dass der Schutzlose unterdrückt wird und so weiter. Und er sagt, sorgt vielmehr dafür und das ist eure Aufgabe und das ist euer Job, dafür zu sorgen, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird, dass die Schutzlosen und Bedürftigen befreit werden und sie der Gewalt entrissen werden, der gottlosen Verbrecher. Das ist Gottes Herz für diese Welt, für uns, für sein Volk, dass Gerechtigkeit herrscht auf dieser Welt, dass das Recht herrscht und dass wir auf rechte Art und Weise miteinander umgehen. Und das ist noch viel mehr in der Gemeinde so. Das ist bei den Roots, das ist so wichtig, dass wir gut miteinander umgehen, gerecht und fair und einander höher achten, das Recht des anderen über mein Recht achten. Mein Recht, keine Ahnung, jetzt noch diesen letzten Schokoriegel zu essen, mein Recht, früh nach Hause zu gehen, mein Recht, dies und das. Ich lasse den anderen zu seinem Recht kommen, ich versuche es zumindest, so gut es geht. Also Jesus redet hier in diesem Gleichnis von dem gerechten Gott. Und das ist wichtig zu wissen. Er wird das auch noch ansprechen. Ja, und dann haben wir hier dieses Gleichnis, was sehr lebendig ist und was man sich irgendwie gut vorstellen kann. Da ist dieser Richter, das hat Adi ja vorgelesen. Und dieser Richter ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er fürchtet weder Gott noch die Menschen. Ja, und das ist nicht nur so ein besonders selbstbewusster Mann, sondern nein, er verachtet Gott. Er gibt einen feuchten Kehricht auf Gott. Gott ist ihm egal. Was Gott sagt, ist ihm egal. Er ist gottlos. Er ist ein Richter, der nicht auf Gottes Gebote baut und auf Gottes Gerechtigkeit baut und traut. Das ist ihm völlig egal. Er macht das nach eigenem Gusto sozusagen. Und auch andere Menschen sind ihm egal. Er fürchtet keine, dieses Wort irgendwie, die NGÜ übersetzt, glaube ich, richtig mit, er nimmt keine Rücksicht auf keinen Menschen. Ist ihm völlig egal. Er hat kein Mitgefühl mit den Menschen, die da vor ihm erscheinen mit ihren Anliegen. Ich meine, wenn Leute vor Gericht gehen, viel davon ist vielleicht auch Quatsch. Aber einiges sind richtig ernste Sachen. Und das ist, der Richter muss eigentlich ein Stück weit, ja, die Leute dürfen ihm auf jeden Fall nicht egal sein. Er darf sich natürlich sicherlich nicht zu emotional darin verstricken, aber ja, die Menschen, er muss schon eigentlich ein Menschenliebhaber sein, finde ich. Das wäre zumindest gut. Also hier haben wir eigentlich den schlechtesten Richter, also es ist ja nur ein Gleichnis und eine Geschichte, aber diese Person, stellt euch das auf einer Bühne vor, also dieser Charakter, dieser Richter, diese Rolle, er ist eben der möglichst schlechteste, die schlechteste Person für diesen Job. Gott ist ihm egal, die Menschen sind ihm egal. Er ist irgendwie trotzdem Richter geworden. It just happened to be, dass er in dieser Position ist. Keine Ahnung. So, und dann haben wir diese Witwe, diese arme Frau. Und sie ist das Sinnbild für alle, die nicht genug Macht haben, nicht genug Geld haben, nicht genug Einfluss haben, keine einflussreichen Freunde, kein Vitamin B. Sie ist völlig auf sich geschmissen und völlig hilflos. Alles, was sie hat, ist eigentlich nur ihre Beharrlichkeit, dass sie nerven kann, dass sie dem Richter auf den Keks gehen kann. Das ist alles, was sie hat. Das ist die einzige Karte, die sie spielen kann in diesem Spiel. Sie hat keinen Joker in der Hinterhand. Sie hat keine einflussreichen Freunde, die dem Richter mal sagen könnten, hey, würdest du nicht doch mal dich um ihren Fall kümmern, bitte? Nein, das hat sie alles nicht. Und sie nervt ihn. Sie geht ihm auf den Keks. Und irgendwann reicht es dem Richter und er sagt sich, Alter, die Alte, die geht mir so auf den Keks. Und ich habe richtig, Digga, die ist so aggressiv. Ich habe richtig Angst, dass sie kommt. Und das griechische Wort hier bedeutet, dass sie mir schwarze Augen macht. Und man könnte jetzt überlegen, dass es könnte sein, dass er Angst hat, dass diese Witwe ihm ein blaues Auge haut. Also, oder es kann aber auch sein, dass damit gemeint ist, dass sie ihm die Augen, er hat Angst, dass sie ihm die Augen auskratzt und dann nur noch zwei schwarze Löcher da sind. Wir wissen es nicht genau. Er hat auf jeden Fall Angst. Die Frau ist aggressiv scheinbar. Gut, ist ja nur eine Story, aber und wenn so ein Typ schon Angst hat, dann war die Witwe wirklich sehr beharrlich. Sehr beharrlich. Sie hat einen sehr großen Einsatz gezeigt. Sie war wirklich voll bei der Sache, ja. Sie hat sich da wirklich voll reingegeben. Schaffe mir recht. Das ist alles, was sie will. Sie will kein Geld oder irgendwas von dem Mann. Sie will einfach nur, dass dieser einflussreiche, mächtige Mann ihr zu ihrem Recht verhilft. Sie hat irgendeinen Streitfall und ihre einzige Chance, diesen Streitfall zu gewinnen, ist eben der Richter. Wie gesagt, sie hat keine Macht. Sie kann nicht zu der anderen Partei gehen und sagen, ey, los, ich will Entschädigung. Da sagen die, nee, geht nicht. Wissen ganz genau, das ist eine alleinstehende arme Frau, die hat niemanden. Die hat niemanden, der ihr hilft. Wir müssen ihr das Geld nicht geben, weil was soll sie machen? So, die einzige Chance ist dieser Richter. Und ich meine, es gibt genug solche Leute auch heute, auch in unserer Umgebung vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Genug Leute sind wirklich so allein, wirklich so auch aufgeschmissen, haben wirklich eigentlich niemanden, der sie unterstützt, so. Und es ist ein großer Reichtum, den wir zum Beispiel als Gemeinde haben, dass wir füreinander zum Beispiel beten können in solchen Situationen, dass wir zum Beispiel für Ali und Lydia beten konnten, Sonntag im Gottesdienst, die vor den Richter gegangen sind mit ihrem Asylantrag, wo ihr Asyl verhandelt wurde, nochmal vor Gericht. Und dass wir einfach für sie beten können, das ist so wertvoll und gut und wichtig. Und überhaupt so eine Gemeinde zu haben. Ich war auch mal bei einer Gerichtsverhandlung dabei, wo es um Asyl ging. Und alleine, dass Uli und ich da waren und der Richter hat gefragt, okay, Sie sind aus der Kirchengemeinde von Herrn so und so. Und ja, und wir können auch bestätigen, dass er hier regelmäßig da ist und bla bla. Und du hast einfach direkt gemerkt, dass der Richter das voll so appreciated hat, dass er das total gut fand und es ihm wichtig war, so zu hören, ja. Und wirklich auch die Leute zu sehen, ja, die. Und das hat ihm geholfen in seiner Gerichtsverhandlung, dass wir da waren, sozusagen, als seine Geschwister, als seine Freunde und das bestätigen konnten. Aber diese Frau hat niemanden. Sie ist wirklich ganz alleine. Gut, ich denke, wir verstehen die Situation, aber sie ist halt, ja, sie ist schwierig und sie gibt alles. Sie weiß, sie hat nur diese eine Chance und sie gibt alles. Und der Richter gibt nach. Er gibt nach. Er schafft ihr Recht. Er tut das, was sie möchte. Sie erreicht das, was sie will. Und jetzt erklärt Jesus auch nochmal das Gleiche. Das ist schön. Also wir haben erstmal Lukas, der uns erstmal erklärt, worum es geht. Und jetzt haben wir nochmal Jesus, der seinen Jüngern erklärt, was dieses Gleichnis bedeutet. Und der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst Recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Das ist dieses, so ein Prinzip im Jüdischen unter Rabbinern, so vom Kleinen zum Großen so. Hey, wenn es sogar im Kleinen sozusagen so ist, meint ihr nicht, dass es viel mehr noch so ist im Großen sozusagen? Also wenn selbst, ne, ihr kennt das mit Jesus und den wo er sagt, hey, wenn ein Kind zu seinem Papa geht, so, Papa, gib mir ein Ei. So, denkt ihr, der gibt dem eine Schlange oder einen Skorpion oder so? So, nein. Sogar eure Väter, die böse sind, sagt Jesus, wissen, was sie ihren Kindern Gutes geben können, so, ja. Die checken, was Gutes für die Kinder, sogar die, die böse sind. Wie viel mehr wird nicht euch, euer Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? So. Selbst ihr, die ihr böse seid, kriegt das hin. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel das tun können? Und hier, selbst ein böser Richter hat irgendwann die Schnauze voll und gibt einfach nach wegen der Beharrlichkeit dieser Frau. Wie viel mehr wird Gott, der gerecht ist, der nicht ungerecht ist, auf die Gebete der Auserwählten hören und dafür sorgen, dass sie Recht bekommen, und zwar schnell. Das ist, wie Jesus diese Geschichte kommentiert und erklärt. Und ich glaube, das ist wahr. Es ist wahr, was Jesus hier sagt. Natürlich ist es wahr. Wer bin ich, dass ich das bewerten kann? Es ist wahr. Jesus hat das so gesagt. Aber dann kommt noch ein Satz, der mich ein bisschen irritiert hat. Und der aber ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, glaube ich. Und ein Schlüssel, um das Gleichnis in seiner ganzen, in seiner ganzen Macht, sage ich mal, wirklich zu verstehen. Denn er sagt hier noch ganz zum Schluss, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Das ist so der letzte Satz, der so ein bisschen irritiert vielleicht. Also mich hat er auf jeden Fall irritiert. Ich so, okay, Gleichnis ist eigentlich zu Ende, Erklärung ist da. Was soll jetzt noch diese Frage so zum Schluss? Noch irgendwie zum Schluss nochmal so eine Frage? Okay. Aber ich glaube, was wir hier haben, ist nicht einfach irgendein random Gleichnis über Gebet. Ja, es ist ein Gleichnis und wir wissen, es soll uns Mut machen zu beten und nicht aufzuhören und darin beständig zu bleiben. Irgendwer? Danke, Adi. Also wir wissen, ja, das soll das Gleichnis tun, deswegen hat Jesus das seinen Jüngern erzählt und ich denke, genauso dürfen wir das verstehen. Aber mit diesem Satz hier zum Schluss gewinnt das Gleichnis einfach noch an viel mehr an Größe sozusagen. Denn Jesus verknüpft diese Geschichte und dieses Gleichnis jetzt mit dem Kommen des Menschensohnes, mit diesem epischen, mit dieser epischen Story, die ich euch schon tausendmal wahrscheinlich erzählt habe, aus Daniel 7, wo der Menschensohn auf der Wolke angeflogen kommt zum Thron Gottes, zu den Thronen. Und Gott sagt, ja, komm her und setz dich neben mich sozusagen. Und dann tut das dieser Menschensohn. Er setzt sich, was für eine, also wow, er setzt sich neben Gott und dann fangen alle an, vor ihm niederzuknien. Alle Völker beten ihn an, ja. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht, ja. Und dieser Typ, diese Story, ja, und ich habe euch schon gesagt, Jesus redet über sich meistens als Menschensohn. Und auch hier tut er das. Und er sagt, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden? Also wenn der Menschensohn kommt, wie sieht es dann aus hier bei euch? Wie sieht es dann aus auf der Erde? Was ist dann die Situation? Ist da noch jemand, der diesen Glauben hat von dieser Witwe? Ist da noch jemand, der Gott bestürmt, der zu Gott betet? Ist da noch jemand, der nicht aufgegeben hat? der immer noch dabei ist, wie diese Witwe sich durchgebissen hat, nicht aufgegeben hat und gesagt hat, ich gehe jetzt nochmal zu dem Richter, ich klopfe da jetzt nochmal, ich rufe da jetzt nochmal an. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendeinen Kundenservice angerufen habt, irgendein Callcenter, keine Ahnung, habt ihr schon mal eine Auseinandersetzung gehabt mit so einem Inkasso-Unternehmen zum Beispiel? Hatte ich schon 3-4 Mal, weil mein Name Stefan Müller ist. Und die gibt's ganz viel und die zahlen auch wohl immer nicht unbedingt so ihre Rechnungen, die Stefan Müllers, zumindest die aus Berlin, ihre Telekom-Rechnung. Und dann geht natürlich das von der Telekom an irgendein Inkasso-Unternehmen. Das Inkasso-Unternehmen schreibt mich dann an und sagt, ja, Herr Stefan Müller, Sie haben Schulden bei der Telekom. Ich sage so, hä? Ja, ich war mal irgendwann bei der Telekom, aber das ist Jahre her und ich wüsste nicht, dass ich denen noch irgendwas schulde. So. Und bis du erstmal rausgefunden hast, welcher Stefan, um wen es hier überhaupt geht, musst du die ja erstmal irgendwie dazu bringen, dass sie dir antworten. Dazu musst du sie entweder ans Telefon kriegen oder sie dazu bringen, dass sie dir eine E-Mail schreiben. So. Und jeder, der das schon mal durch hat, wie solche Unternehmen manchmal einfach eben dann gar nicht erreichbar sind und dann schicken sie noch einen Brief, sagen, Herr Müller, wir haben Sie schon einmal erinnert. Jetzt möchten wir Sie nochmal höflich bitten, den Betrag, es ist sicherlich nur ein Versehen, aber jetzt kommt nochmal eine Gebühr für die Bearbeitung drauf von 20 Euro. Denkst du, Bro, ernsthaft? Ich bin nicht dieser Stefan Müller, ihr habt mir nicht mal geantwortet auf meine Nachfrage. So, und dann versuchst du es weiter, währenddessen kommt der dritte Brief. Herr Müller, es wird jetzt wirklich Zeit. So, das kostet jetzt aber nochmal 30 Euro drauf, Bearbeitungsgebühr. Wenn Sie das nicht bald überweisen, dann, ja, ihr wisst ja, was weiß ich, dann geht's vor Gericht oder irgendwas, tralala. So, und egal, ja, aber hartnäckig bleiben lohnt sich in diesem Fall. Nicht nachgeben, Leute. Hartnäckig bleiben, weiterschreiben, weiter anrufen, nicht aufgeben. Wenn ihr ein gutes Gewissen habt und ihr wisst, ich bin das nicht und ich schulde denen nicht dieses Geld, dann zieht durch. Dann nervt die richtig, geht den richtig auf den Zeiger. Geht zur Verbraucherzentrale, habe ich auch gemacht. Echt, macht alles Mögliche, ja? Seid wie diese Witwe. Hängt euch mal richtig rein. Und ihr werdet siegen. Nein, echt, man kommt ans Ziel, das denke ich schon. Also nicht immer, aber bei mir immer. Mit Gottes Hilfe wahrscheinlich. Mit Gottes Hilfe. Ja, wird der Menschensohn aber noch solche Leute finden, wenn er dann kommt? Wird es noch solche Christen geben, die sich reinhängen, die es versuchen, die immer noch versuchen, Gott zu erreichen? Immer noch mit diesem Anliegen, Herr, schaffe uns Recht. Oder werden wir schon alle aufgegeben haben, den Hörer weggeschmissen haben? Ich geb's auf. Die Welt ist schlecht, die Welt ist ungerecht. Wenn es Gott gibt, warum hat er nicht längst geantwortet? Warum hat er nicht längst eingegriffen? Warum ist er nicht schon längst aufgetaucht? Ja, werden wir alle aufgegeben haben, wenn Jesus wiederkommt? Weil die Frage ist so gestellt, dass die implizierte Antwort Nein ist. Oder? Also jeder, der von euch mal diesen Satz gelesen hat im Neuen Testament, hat bestimmt so auch gedacht, so, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht nicht, keine Ahnung. Also ich dachte immer so, okay, ja, nein. Wenn du mich fragst, ja oder nein, was meint Jesus, was ist die Antwort? Nein, wahrscheinlich nicht. Und auf der anderen Seite kennt ihr auch die Bestürzung über diese Antwort, oder? Dass ihr auch, ich war bestürzt, als ich mir das erste Mal das gelesen habe, dachte ich, ach du Scheiße, was meint er denn damit? Meint er ernsthaft, da ist niemand mehr, der an ihn glaubt? Alle haben aufgegeben so? Alle sind abgefallen? Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass Jesus hier, dass Jesus diese Frage stellt, um uns anzuspornen, um uns auch zu warnen. Wird Jesus noch so einen Glauben finden, wie ihn die Witwe hatte? Diesen Kampfesgeist. Diesen Geist, ich kämpfe dafür, dass hier Gerechtigkeit kommt und ich gebe nicht auf. Herr, bis du Gerechtigkeit geschaffen hast. Herr, bis dein Reich kommt, wie es im Himmel ist, so auch auf dieser Erde. Ich gebe nicht auf, bis das so ist, Herr. Und ich bete dafür. Und ich gebe nicht auf. Und ich gebe auch meinen Glauben daran nicht auf und meine Hoffnung. Jesus selber hat aber auch ziemlich deutlich gesagt, dass es sowas geben wird wie einen großen Abfall. Zum Beispiel Matthäus 24, da sagt er in Vers 12 und 13, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende bleibt, wird gerettet. Und das ist für mich diese Witwe. Sie ist standhaft bis ans Ende. Sie gibt einfach nicht auf. Und auch 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3 redet davon. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zu großen Auflehnungen gegen Gott kommen. Man kann auch übersetzen zu großen Abwendungen oder zum großen Abfall von Gott kommen. Abfall finde ich irgendwie immer so, Abfall, denke ich an Müll irgendwie. Also Abwendung finde ich eigentlich besser, sagt mir einfach mehr so, ja. Das ist jetzt zwar ziemlich dark, und ihr kennt mich, ich bin voll der positive Optimist, so, ja. Ich bin auch nicht jemand, der ständig predigt, boah, Leute, alles wird werden und boah, es wird voll, boah, stellt euch darauf ein, die Endzeit ist da, Mad Max-mäßige Szenarien, Waterworld, wer das kennt, ihr und Waterworld, nein, ihr seid allzu jung, Endzeit, boah, keine Ahnung, aber das war schon so. Jesus hat das schon, also das ist schon irgendwie deutlich. Jesus hat schon gesagt, es kommen auch nochmal richtig, bevor der Menschensohn kommt, wird es nochmal richtig schwer. Ne? Wir kennen auch den Begriff Trübsal sozusagen. Ja, da kommt eine große Trübsal, eine trübe Zeit, eine schwere Zeit kommt so. Das findest du überall, das findest du bei Jesus, das findest du bei Paulus. Das war auch jüdisch eigentlich so Common Sense. Ne, das hat nicht Jesus erfunden oder Paulus, sondern das war, auch viele Juden waren der Überzeugung, bevor das Reich Gottes anbricht, bevor das Friedensreich anbricht und das Zeitalter der Rettung, bevor die Auferstehung kommt, wird es nochmal richtig, richtig düster werden. Wird es nochmal richtig schwer werden. So. Und das bestätigt Jesus. Und deswegen braucht es Menschen, die wie diese Witwe sind. Weil es wird nochmal richtig schwer werden. Und wir werden nochmal richtig durchziehen müssen, dranbleiben müssen. Wir dürfen nicht loslassen. Wir müssen immer wieder beten, Herr, schaff Recht. Und je mehr Ungerechtigkeit du siehst auf der Welt, und bei mir hat mal einer gesagt so, yo, Stefan, je älter ich werde, so, der hat bei uns FSJ gemacht im Kindergarten, auch hier ein Bruder aus der Gemeinde, aber der meinte so, ey, je älter ich werde, umso mehr sehe ich einfach nur, wie krass die Welt ist. So, er war gerade so in diesem Prozess von Erwachsenwerden, langsam, man liest ein bisschen was, man fängt irgendwie mal an, Nachrichten zu verfolgen, man fängt an, sich zu interessieren, nicht nur für seinen kleinen Kreis, sondern guckt vielleicht auch ein bisschen weiter, fängt ein bisschen mehr an zu denken, so, ihr kennt das vielleicht so, und es ist nicht nur positiv, ja, es ist nicht nur schön, sondern dir gehen auch die Augen auf und du merkst, boah, krass, ist ja schon echt heftig, was so alles abgeht, so. Und ich glaube, wir haben dann zwei Möglichkeiten, wenn das so ist. Wir können entweder den Glauben loslassen und sagen, okay, scheinbar wird hier kein Recht geschaffen. Scheinbar bleibt immer alles ungerecht. Scheinbar gibt es niemanden, der sich darum kümmern wird. Anscheinend kommt das nicht, was mir immer in der Kirche gepredigt wurde. Das kommt nicht, ich sehe es nicht. Und ich bin jetzt auch schon 30, irgendwann bin ich 40. Ich sehe es irgendwie nicht. Oder aber du sagst, je mehr Unrecht ich sehe, umso mehr gehe ich zum Richter, der Richter, und bestürme Gott um Gerechtigkeit und sage, Herr, schaffe Recht. Und je mehr klammere ich mich an Gott fest und je mehr baue ich auf seine Verheißung. Ich glaube, wir haben irgendwie so diese Entscheidung, auf eine dieser beiden Sachen wird es hinauslaufen. Entweder wir lassen los und geben auf oder wir klammern uns noch fester, weil die Zeiten schwerer werden. Jesus erinnert seine Jünger, was sie in dieser Zeit zu tun haben. Letztendlich sagt er, wenn auch jeder um sie herum vom Glauben abfällt, wenn links und rechts, es gibt so einen Psalm, wenn links und rechts neben mir die Leute fallen, so Kriegsszenario an der Front, ich bleib stehen, du beschützt mich, Herr, auch wenn links und rechts meine Kameraden fallen. Wenn nicht nur die Geschwister in der Gemeinde, sondern auch große und berühmte Pastoren und Leiterpersönlichkeiten versagen, in Skandale verwickelt werden, in irgendwelche Sexaffären und du denkst, was, diesen habe ich immer bewundert. Das war immer mein Vorbild. Und jetzt sowas. Ne, diese Kirchengemeinde, ich habe das immer, das war für mich so ein krasses Vorbild und jetzt das. Was machst du? Bleib stehen, halt fest. Wenn wir große Dunkelheit und die Ausbreitung der Sünde sehen und einfach einen großen Abfall sehen, das immer mehr aufgeben, immer mehr geben auf, können nicht mehr weiter glauben. Verlieren wir dann den Mut, geben wir dann auf? Und Jesus sagt, nein, betet weiter. Seid wie diese Witwe. Habt diese Beharrlichkeit. Zieht durch. Glaubt daran, dass es sich lohnt. Es lohnt sich. Denn der Tag kommt, da schafft Gott Recht. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Und ganz zum Schluss musste ich auch noch, und sorry, dass es so lang ist, aber ganz zum Schluss musste ich auch noch an die Offenbarung denken. Und das ist in Offenbarung Kapitel 6 und ich glaube ab Vers 9. Und diese Szene ist eigentlich genau das, was die Witwe macht. Und da steht, da sah ich am Fuß, und es ist eine Szene aus dem Thronraum Gottes, ja. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Das mag uns irgendwie mega fremd vorkommen hier in Deutschland. Und sowas habt ihr vielleicht noch nie gebetet, weil niemand euch töten will. Weil niemand euer Leben bedroht, weil niemand mit einer Waffe hinter euch her ist und rauszufinden versucht, wo ihr gerade wohnt und wo ihr seid. Aber hier beten die Getöteten, die Märtyrer vor Gottes Thron. Und sie beten genau das, was die Witwe sagt. Und sie sagen auch, Herr, wie lange dauert es denn noch? Schaffe uns endlich Recht. Ja, es dauert. Aber Gott wird Recht schaffen. Und gestern, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gelesen habt in den Nachrichten, aber gestern wurde eine christliche Studentin in Nigeria gesteinigt und verbrannt. Ich lese es mal vor. Christliche Studentin in Nigeria gesteinigt und verbrannt. Wegen einer Bemerkung in einer Chatgruppe wurde die christliche Studentin gesteinigt. Die Schule kündigte eine sofortige Schließung für die Ermittlung an. Im Bundesstaat Sokoto in Nigeria hat ein Lynchmob eine christliche Studentin grausam getötet und ihre Leiche verbrannt. Dutzende muslimische Studenten hätten die junge Frau aus Wut über einen Eintrag in einer öffentlichen WhatsApp-Gruppe gesteinigt, erklärte die Polizei am Donnerstag. Die Studenten holten das Opfer gewaltsam aus dem Sicherheitsraum, in dem sie von den Schulbehörden versteckt worden war, töteten sie und zündeten das Gebäude an. Den Angaben zufolge war die Äußerung der Studentin als Beleidigung des Propheten Mohammed aufgefasst worden. Auf im Internet verbreitete Aufnahmen war unter anderem zu sehen, wie die tote Studentin in einem rosafarbenen Kleid mit dem Gesicht nach unten zwischen dutzenden Steinen lag. Die Polizei kündigte an, die Videos auszuwerten und Beteiligte festzunehmen. Bislang gab es demnach zwei Festnahmen. Die Regierung des Bundesstaates ordnete die sofortige Schließung der Schule an, um die Entfernung und unmittelbaren Ursachen des Vorfalls zu ermitteln. Sokoto ist eine von mehreren nördlichen Bundesstaaten in Nigeria, in denen im Jahr 2000 die Scharia eingeführt wurde. Die islamischen Gerichte arbeiten parallel zum staatlichen Justizsystem und haben bereits Todesurteile wegen Ehebruchs, Blasphemie und Homosexualität verhängt. Hinrichtungen gab es aber nicht. Fälle von tödlicher Lynchjustiz ohne Gerichtsverfahren kommen jedoch häufiger vor. Das ist eine von denen, die vor Gottes Thron steht, sagt Herr. Wann schaffst du Recht? Und da wird kein Gericht wahrscheinlich Recht schaffen, wirklich. Da wird vielleicht einer verurteilt, sozusagen so symbolisch, weil es halt eine Verurteilung geben muss. Aber die wahren Mörder kommen vielleicht davon. Und das passiert immer wieder, ganz oft. In Pakistan, in Afghanistan, Nordkorea sowieso. Also lass uns einfach, lass uns nicht aufgeben im Gebet. Denkt dran, wenn ihr betet, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr mit eurem Hund geht. Ich mache das jetzt immer gerne, wenn ich mit dem Hund gehe. Nehmt euch einfach Zeit, betet. Und wenn euch Dinge beschäftigen, wenn euch Dinge traurig machen, wenn ihr seht, wie die Ungerechtigkeit einfach um sich greift, die Sünde, die letztendlich wie verdorben auch unsere Gesellschaft ist mittlerweile, dann betet. Nehmt die Zeit einfach zum Beten. Betet, Herr, schaffe Gerechtigkeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Herr, ich bitte dich, dass du uns ermutigst, durch deinen Geist immer wieder zu beten. Und ich danke dir für dieses Gleichnis, diese tapfere und entschlossene Witwe, die einfach nicht aufgegeben hat, Herr. Und ich danke dir, dass du sie uns als Vorbild vor Augen stellst, diese Frau, Herr, die einfach so, sich so durchgebissen hat und die einfach nicht aufgegeben hat. Die einfach diesen Glauben hatte, wenn ich durchhalte, dann wird mir Gerechtigkeit, widerfahren, Herr. Und bitte gib uns diesen selben Glauben, Herr. Bitte ermutige uns, wenn wir kurz davor sind, diesen Glauben zu verlieren. Vielleicht auch, weil wir selber Ungerechtigkeit erfahren haben. Vielleicht auch, weil wir selber schlecht behandelt worden sind oder uns irgendwie verletzt fühlen. Aber vielleicht auch, weil wir sehen, wie schlecht es anderen geht und wie wenig sich darum gekümmert wird. Und Herr, du siehst das, Herr. Und vielleicht aber auch, wenn wir sehen, wie um uns herum Leute einfach aufgeben, sagen, ich kann irgendwie nicht mehr glauben, ich weiß es nicht, muss erstmal andere Dinge machen, ich muss mein Leben erstmal ganz anders leben, Herr. Wenn wir das um uns herum erleben, Jesus, ich bitte dich, Herr, zieh uns noch mehr zu dir. Herr, zieh uns noch mehr ins Gebet, Herr. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir uns verführen lassen, dass unsere Herzen erkalten, dass wir dass irgendwelche Sorgen kommen und unser Herz zuwuchern oder der Betrug des Reichtums. Jesus, es gibt so viele Dinge, die uns einfach von dir wegziehen wollen und die uns einfach einfach einnehmen wollen, Herr. Und wir haben auch einen Feind, der wirklich gegen uns kämpft. Und Herr, ich bitte dich so, Herr, bewahre uns in dir und befahre uns im Gebet. Und wir wollen diejenigen sein, die für Gerechtigkeit beten auf dieser Welt. Und wir wollen nicht nur dafür beten, Herr, wir wollen sie auch ausüben, Herr. Wir wollen Werkzeuge der Gerechtigkeit sein, Herr. Weil wir wissen, du liebst Gerechtigkeit und du liebst das Recht, Herr. Und so mach uns doch zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Mach uns mutig, Herr. Schenk uns Liebe, Herr, für dich und für die Menschen, dass wir komplett das Gegenteil sind von diesem Richter. Dass wir dich lieben und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, Herr. Und Herr, wir beten zusammen mit dieser Witwe. Herr, schaffe du Gerechtigkeit, Herr. Amen.